gibt ja immer dieses große V, Verzicht. So schwer ist das gar nicht. Es ist vieles sehr, sehr einfach. Man muss halt einfach nur anders denken.
Vielleicht hat Verzicht ja auch einfach was Positives. Also ich finde, Verzicht kann auch einfach was sein. Ich merke dadurch, dass mir irgendwie was gar nicht fehlt oder dass ich was anderes dazu gewinne, wenn ich auf irgendwas verzichte.
Wenn ihr eins sein könnt, was euch auch nichts kostet, seid freundlich. Und freundlich kann man zu Menschen sein, freundlich kann man zu unserem Planeten sein und freundlich kann man zu sich selbst sein.
Das gibt dann einfach Mut, wenn man die positiven Geschichten hört. Und mein Job ist ja auch, diese Geschichten zu erzählen. Also dafür bin ich ja unterwegs.
Wenn ich meine Kinder erziehe und meinen Kindern versuche, ein gutes Vorbild zu sein, dann möchte ich, dass das möglichst lange nachwirkt. Am besten sehr viel länger, als ich auf diesem Planeten sein darf.
Mit Menschen. Der Miserio-Podcast mit Jan-Malte Andresen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mitmenschen, dem Podcast von Miserio. Hier erzählen Prominente von ihrem sozialen Engagement, von ihren Werten und dem, was sie antreibt, mit dem Ziel, ja im Bestfall andere zu inspirieren, zu begeistern. Und heute bei mir ein Mann, der Nachrichten nicht nur liest, nicht nur moderiert, sondern er lebt sie. Er ist ein Journalist, der aufklärt, sich engagiert, seine Stimme nutzt, nicht nur für die großen Themen des Tages, sondern auch für nachhaltige, für soziale Projekte. Und das sind sehr, sehr viele. Wir haben viel zu besprechen mit Menschen heute, mit Mäuser. Mike Mäuser ist da. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, ich werde gerade ganz klein und rutsche unter den Tisch. Was
Warum?
Für eine Begrüßung. Vielen Dank.
Ich hätte noch viel mehr sagen können, aber wir müssen auch irgendwas zu besprechen haben. Du bist bei RTL.
Ja.
Um es transparent zu machen, ich bin auch noch nicht so lange bei RTL, aber ich sage das gerne, weil es so toll klingt. Ich bin auch jetzt bei RTL. Wir haben es noch nie gesehen, aber wir kennen unsere Kleider.
Wir kennen unsere Kleider und zwar habe ich das Problem, dass meine Kleider meistens nicht mehr so schön aussehen. Also du wirst das Problem haben. Ich denke immer so, ach, das zieht der Jan-Malte morgen an. Das sieht aber wirklich gut aus.
So ist es. Ich bin früh morgens da, das heißt, meins hängt noch gebügelt und du hast eben bis mehr die Nachteule.
Ich bin schon durchgearbeitet.
Dann, ja, ja.
Das ist schon, ich kann deinen Schweiß Hemden riechen,
und so weiter,
du meinst nicht.
Komplett
kaputt. So.
Und der riecht gut, der Mäuser, das kann ich schon mal sagen. Bist du eine Nachteule? Also bist du mehr der Abend Arbeiter auch gerne immer gewesen?
Ich bin ein Frühaufsteher.
Ach, das ist so blöd.
Ja, passt nicht so gut zusammen, aber das hat sich so ergeben. Ich habe bei der Deutschen Welle schon nachts moderiert und bin dann zu RTL gekommen und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals ein Interview gegeben habe der Deutschen Presseagentur. Und die hat, das war für mich auch total neu, wieso muss ich jetzt Interviews geben? Und die hat mich dann damals gefragt, oh, aber wie machen Sie das denn jetzt so spät in der Nacht? Und ich habe gesagt, das ist ein Upgrade für mich, weil ich jetzt nicht mehr um 5 Uhr morgens moderieren muss, die letzte Sendung, sondern um 12:30 durch bin.
Ja.
Und das hat sie nicht so ganz verstanden. Aber tatsächlich, wenn ich nicht moderiere, stehe ich früh auf.
Ja.
Ich stehe auch jetzt früh auf, weil so, wenn ich jetzt Nachtschicht habe, bin ich so um 12:45 im Bett. Aber ich habe den großen Vorteil, Kissen, Kopf, Kontakt, Schlaf. Das funktioniert 100%.
Das ist gut.
Und muss es auch, weil ich morgens um 7:15 dann mit meinen Kindern nochmal frühstücken will, bevor die dann alle weg sind. Und deswegen stehe ich eigentlich immer früh auf.
Ja. Und wie du da so frühstückst und wie plastikfrei du frühstückst, auch über das werden wir sprechen. Ich möchte dir und euch allen den zweiten Gast vorstellen, die Expertin sozusagen für Miserio hier. Mirjam Günther ist da. Hallo Mirjam, auch an dich ein herzliches Willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Was machst du bei Miserio? Erzähl doch mal.
Ich bin bei Miserio in der Bildungsabteilung und habe nicht so viel wie andere bei Miserio mit den Projekten zu tun, sondern kümmere mich vor allen Dingen darum, in Deutschland von unseren Projekten, von unserer Arbeit und von unseren Themen zu erzählen. In Veranstaltungen, erstelle Materialien, also gucke, dass die Themen von uns hier in Deutschland präsent sind.
Ja, dann bist du ja genau richtig hier. Also hier erzählen über Projekte und vor allen Dingen auch über die Fastenaktion, die jetzt wieder ansteht.
Genau.
Und da gibt es eben auch ganz, ganz spannende Dinge, wie den ganz Kleinen dann schon die Fastenaktion nahegebracht wird. Na?
Auf jeden Fall,
ich
sehr
sage,
kreativ, ja.
Nur Comic. Wann stehst du so auf, um das auch geklärt zu haben?
Ach, tatsächlich nicht so früh. Also ich bin dann eher das Gegenteil. Also ich gehe eher später ins Büro, aber bin dafür auch oft lange erreichbar, was auch ganz hilfreich ist. Wenn sich Leute bei uns melden, dann kriegen sie auch spät noch Infos, wenn sie irgendwas von uns brauchen.
Mike, du stehst nicht nur früh auf, du hast auch früh angefangen. Schülerzeitung mit 15. Also da war für dich schon klar, ich möchte schreiben, ich möchte journalistisch tätig sein?
Ja. Immer. Also tatsächlich, ich meine, dass, wenn man da heute drauf schaut, auf diese Schülerzeitung, Tipp-Ex hieß die, das war natürlich...
Mirjam, weißt du noch, was Tipp-Ex ist? Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer.
Nutze ich tatsächlich auch,
okay,
noch.
Ja. Das war damals tatsächlich noch ein bisschen wenig journalistisch. Aber das hat mich immer fasziniert. Und es gab ja damals auch so in der 9., 10. Klasse schon diese Besuche im BITZ, Berufsinformationszentrum, so alt bin ich schon. Und das war für mich immer relativ langweilig, weil dann hat man da gesagt bekommen, ja, möchtest du was mit Tieren, mit Pferden, mit Tieren, Menschen oder was machen möchtest? Und dann sollte man sich immer einkategorisieren und ich habe mir gesagt, ja, ich weiß, was ich will. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, als Reporter zu werden.
Ja.
Und das hat mich, meine Frau hat das immer gesagt, du hattest da so einen großen Vorteil, weil du wusstest immer, wohin du laufen willst. Und das stimmt. Wenn man die Richtung weiß, dann sind die Wege immer noch unterschiedlich, aber man hat schon so eine gewisse Motivation, auch Gas zu geben.
Ja. Das finde ich schön, dass du, wie du das sagst, Alter, habe ich nie drüber nachgedacht. Ich wusste das auch und ich glaube, das ist auch ein Geschenk unserer Generation, dass viel, viel mehr wussten, wo es hingehen sollte. Ob es dann das geworden ist, ist ja die andere Frage. Ne? Aber man hatte schon so einen Weg. Wenn ich jetzt meine Kinder angucke, die sind jetzt alle, die Jüngste wird jetzt 18, da ist viel, viel Unsicherheit, viel Möglichkeiten, sagt man auch immer, deine Kinder, du hast auch drei Kinder, ne?
Ja.
Wie alt sind die?
Der Große wird 15, der Kleine ist 11 also, und die Kleine 9.
Die haben noch Zeit.
Aber es kommt ja, für den Großen kommt es jetzt gerade. Er hat jetzt gerade diese Tagespraktika, die er machen wollte. Eins hat er bei RTL gemacht, überraschenderweise. Und die anderen, da musste er schon so ein bisschen überlegen, was will ich denn eigentlich mal sehen? Und das finde ich aber auch ganz, ganz spannend, weil es gibt ja auch die Praktika, die man dann macht, wo man weiß, okay, gut, das werde ich niemals machen. Und dafür sind die ja auch ganz gut.
Dafür ist das auch gut.
Ich hatte so ein EDV-Praktikum damals. Ja, das war ganz, ganz toll.
Hat sich das Bits hingeschickt?
Die haben mich damals tatsächlich einfach Akten ordnen lassen. Den ganzen Tag.
Ja.
Also war so ein Tisch wie hier, so schön groß. Und dann lagen da verschiedene Ordner. Und kannst du die Rechnungen mal nach Jahren sortieren. Mhm. Ja.
Du.
Also EDV ist nichts für mich.
Wenn es mit dem Fernsehen nicht mehr so ist, hättest du aber da eine Möglichkeit auch nochmal, weiß nicht, die alten Meldungen nach Jahren abzusortieren.
Das kriege ich, glaube ich, immer noch hin, ja.
Miriam, hast du immer gleich gewusst, was du werden wolltest, was du machen wolltest?
Nicht hundertprozentig, aber von der Richtung her schon. Also ich war in meiner Jugend sehr aktiv im Jugendverband, der auch viel mit Bildung zu tun hatte. Und da habe ich immer schon gemerkt, mit Menschen interagieren, Sachen vermitteln, irgendwie in Themen tief einzusteigen, das ist schon was, was mir Spaß macht. Und deshalb war es dann auch relativ schnell klar, in welche Richtung ich gehen will und bin da jetzt auch sehr zufrieden mit. Hatte zwischendurch noch mal 2, 3 Zeiten, in denen ich mir überlegt habe, ob ich doch was anderes machen will, auch tatsächlich Richtung irgendwie Umweltingenieur oder so, um auch einfach da noch mal auf Thema Nachhaltigkeit, auf Thema irgendwie Welt ein bisschen besser machen können zu gehen, aber im Endeffekt liegt mir dann das Soziale irgendwie doch mehr.
Okay, also die Motivation, die Welt ein bisschen besser zu machen, die der Mike auch hat. Also wir haben jetzt gelernt, wie das journalistische Interesse bei dir entstanden ist und dass das eben früh entstanden ist. Ich habe vorhin angedeutet, plastikfrei lebt ihr in eurer Familie? Nein, du schüttelst den Kopf, geht gar nicht nämlich,
nein,
aber nachhaltig, so nachhaltig wie möglich.
Plastikarm, okay, so ein ganz schöner Beschreibung, weil erstens kriegen wir das gar nicht hin, ohne Plastik zu leben und das ist auch nicht ganz erstrebenswert, weil wenn man mal im Krankenhaus war oder so, man ist schon froh, dass das alles eingeschweißt und verpackt ist. Bei Lebensmittelindustrie, auch da hilft es teilweise, Sachen vor dem Wegwerfen zu bewahren, aber auch das habe ich jetzt gerade wieder neue Studien gelesen. Wir haben ja so viel Plastik auf der Welt, dass wir uns damit selbst kontaminieren, wie man sagt, also verschmutzen, also uns selbst schaden. Und deswegen haben wir damals mal irgendwie, ich hatte sehr viel zu Müllmafia recherchiert, in Brandenburg so ein paar Müllkippen gesehen, die illegal waren und das hat was mit mir gemacht. Und wir hatten dann irgendwie so einen Silvesterabend, wo wir beide völlig ermattet, meine Frau und ich, auf der Couch lagen und dann gedacht haben, so okay, wir müssen jetzt irgendwie nächstes Jahr, also wie war dieses Jahr, was wird nächstes Jahr und wir haben 3 Kinder, wir haben Verantwortung, was wollen wir denn eigentlich machen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken mal ein bisschen auf Müll und dann haben wir es auf Plastik runtergebrochen und so bin ich da in dieses Thema reingerutscht, was mich vorher nicht so wirklich tangiert hat und dann setzt man sich eine Brille auf, die man vorher nicht auf hatte und sieht auf einmal Sachen, die man nicht gesehen hat und seitdem, man sieht immer wieder mehr, also das finde ich so spannend an der Erfahrung.
Hm. Nun kann man aber sagen, ich sehe es, ich berichte darüber und dann ist die Sache auch für mich gegessen, weil mein Leben lebe ich trotzdem so weiter, wie ich es immer gelebt habe. Also es scheint dich ja auch dann so umzutreiben, so zu bewegen, weil du auch in dir dieses Gefühl immer hattest, so wie Miriam auch sagt, wenn es geht, irgendwie die Welt zu einem besseren Platz machen können. Wenn ich da meinen Beitrag zu beitragen kann, dann möchte ich das tun.
Ja, also ich habe meinen Kindern, sage ich auch immer, eine Sache, wenn ihr eins sein könnt, was euch auch nichts kostet, seid freundlich. Und das finde ich irgendwie sehr wichtig. Und freundlich kann man zu Menschen sein, freundlich kann man zu unserem Planeten sein und freundlich kann man zu sich selbst sein. Alles drei finde ich extrem wichtig. Und wenn man weiß, dass wir, seitdem wir Plastik produzieren, mehr als 8 Milliarden Tonnen produziert haben, davon ungefähr 2,5 Milliarden Tonnen noch in Gebrauch sind, dann wissen wir, 5 Milliarden Tonnen sind irgendwo. Die sind irgendwo um uns herum, weil die sind ja nicht abgehauen auf den Mars, wie das der ein oder andere Tech-Milliardär gerne machen möchte, sondern die werden immer kleiner. Und es gibt jetzt eine Studie, die zeigt, dass wir nicht nur in unserem Körper Mikroplastik haben, das wissen wir alle schon. Wir essen ja jede Woche so die Menge einer Kreditkarte so an Mikroplastik nehmen wir auf. Aber es gibt jetzt auch erste beunruhigende Berichte darüber, dass im Gehirn Mikroplastik gefunden wurde. Und das ist, finde ich, ziemlich erschreckend, weil es gibt ja da diese Blutschranke, wo eigentlich nichts durchgehen sollte. Und das sind alles Sachen, wo man sich denkt, okay, wir können nicht einfach so tun, als würde es das gar nicht geben. Und was wir in unserem Projekt damals, Familienprojekt Familie-Plastik, festgestellt haben, ist, dass vieles sehr einfach zu reduzieren ist. Und dass es gar nicht, es gibt ja immer dieses große V, Verzicht, um Gottes Willen. Ja, so schwer ist das gar nicht. Es ist vieles sehr, sehr einfach. Man muss halt einfach nur anders denken und handeln.
Ja, und vielleicht hat Verzicht ja auch einfach was Positives. Also ich finde, Verzicht kann auch einfach was sein. Ich merke dadurch, dass mir irgendwie was gar nicht fehlt oder dass ich was anderes dazu gewinne, wenn ich auf irgendwas verzichte. Das ist bei Plastik, das ist aber bei vielen anderen Sachen auch so. Ich finde, das ist eigentlich bei uns zu negativ besetzter Begriff für das, was es eigentlich ist.
Also ich verzichte sehr gerne auf Stau, ich verzichte sehr gerne auf schlechte Laune, ich verzichte sehr gerne auf Drogen.
Ja.
Insofern, ja, Verzicht kann auch was sehr, sehr Schönes sein.
Absolut.
Wir müssen die Wertschätzung noch machen unbedingt, hätte ich fast vergessen. die lange Liste mit Werten, die unseren Prominenten...
Ach, jetzt fängst du wieder so an.
Ja, wieso? Du hast doch alle Folgen durchgehört. Seitdem du weißt, dass du in diesen Podcast kommst, also bist du doch der große Fan und hast alle Folgen gehört.
Die Wertschätzung.
Lange Liste hast du bekommen. Drei solltest du dir aussuchen. Dinge, für die man gerne wahrgenommen werden möchte, die einem wichtig sind, die das Leben vielleicht bestimmen. Überraschung, Nachhaltigkeit, da sind wir wieder bei dem Thema. Mhm. Ne? Das ist dir ganz wichtig.
Ja, absolut, weil ich finde also Nachhaltigkeit passt in so viele Kategorien, nicht nur jetzt umwelttechnisch oder wie wir uns verhalten, sondern auch, also man könnte ja auch über nachhaltige Freundschaft nachdenken. Was wäre eine Freundschaft, wenn sie nicht nachhaltig ist? Ich habe mein ältester Freund, ich werde ja nächstes Jahr kriege ich ja diese runde Summe da am Ende meiner.
Ist gar nicht so schlimm, Geburtstag. Kann ich dir sagen.
Man kann das. Man überlebt. Und meinen ältesten Freund kenne ich tatsächlich seit fast 49 Jahren.
Ja.
So. Und also Nachhaltigkeit, finde ich, ist nicht nur ein Umwelt-Öko-Thema, sondern ein Thema, was mich immer beschäftigt, weil ich möchte keine Sachen machen, die irgendwie nur kurz da sind, sondern die sollen, wenn ich schon Energie in was investiere, dann möchte ich, dass das auch wirkt. Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch lange. Wenn ich meine Kinder erziehe und meinen Kindern versuche, ein gutes Vorbild zu sein, dann möchte ich, dass das möglichst lange nachwirkt. Am besten sehr viel länger, als ich auf diesem Planeten sein darf.
Dabei behältst du dir auch deinen Optimismus, der zweite Wert, den du dir ausgesucht hast.
Ja, da halte ich es ganz strikt nach Karl Popper, der gesagt hat, wir haben zum Optimismus keine rationale Alternative. Und wenn man den Satz mal so ein bisschen wirken lässt, dann ja, rational, vernünftig, stimmt. Alles andere als Optimismus ist unvernünftig, weil wenn ich keinen Optimismus habe, langfristig, dann brauche ich ja nicht mehr aufstehen. Wofür soll ich das dann machen hier? Und das hilft sehr, sehr stark. Und gerade jetzt, finde ich, ist das sehr, sehr stark. Ich merke allerdings auch, dass ich noch nie so an der Grenze meines Optimismus war wie momentan.
Mhm.
Das hat viel damit zu tun, was in den USA passiert. Das hat viel damit zu tun, was jetzt in Europa passiert. Das hat mit dem Blick nach vorne zu tun, wenn ich drüber nachdenke, dass meine Söhne vielleicht irgendwann unsere Grenzen verteidigen müssen, was für mich, für meinen Vater undenkbar war, für meinen Opa nicht. Dann ist das schon schwierig. Aber ich habe vorgestern mit Frank Schätzing hier ein schönes Studiogespräch gehabt über diesen Brief, den viele Prominente unterschrieben haben, Klima retten jetzt, eine Forderung an die neue Regierung, dass man eben das nicht einstellen darf. Das macht mir Mut. Ich hatte ein wunderschönes Gespräch mit Maren Urner, die ist Neurowissenschaftlerin und auch in dem Bereich so unterwegs. Und das hilft dann immer wieder, wenn man dann so denkt, okay, es ist wirklich alles furchtbar. Ich hatte die Woche Nachtjournal in der der Anschlag von München war, in der auch dann diese ganze Trump macht Gaza zu Mar-a-Lago oder Gaza-a-Lago oder wie auch immer er das haben will. Er sagt der Ukraine übrigens, wir verhandeln mal mit Putin über euer Wohl und Wehe. Also das sind ja alles Sachen.
Schuld ist eigentlich die Ukraine selbst, dass dann auch.
Ja,
das
und du siehst die, auch, wie halt so ein Wandel im Zeitgeist entsteht hier bei uns, den ich so nur ganz schwer tragen kann. Und das sind alles so Sachen, die wiegen wie so eine Last. Aber wenn man dann die richtigen Menschen hat, von denen man sich inspirieren kann, und es gibt in Deutschland so viele Menschen, die inspirierend sind, also das ist fantastisch. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher nochmal drüber nachgedacht, welche Menschen mir da so gut tun. Es sind größtenteils Frauen. Also Frank Schätzing ist da jetzt die nette Ausnahme. Die
Ausnahme, ja.
Also, aber ansonsten sind es Frauen wie Jagoda Marinic, wie Maren Urner, Maya Göpel, also viele, viele Frauen. Und dann frage ich mich tatsächlich, warum ist das denn so? Warum sind vor allem Frauen so viel inspirierender, wenn es darum geht, einen klaren Blick auf diese Welt und auf das, was uns wirklich wichtig sein müsste und auf das, was kommen muss?
Hast du eine Antwort drauf?
Nee. Ich habe diesen Gedanken, glaube ich, eben im Auto noch mit, der liegt noch da auf dem Beifahrersitz. Ich widme mich dem gleich wieder.
Ja, machen wir eine Extra-Folge. Aber ich meine, man hört es so oft, man sagt es so oft, ne? Die Welt wäre besser, hätten mehr Frauen das Sagen.
Also kann man sich eine Frau Putin vorstellen, die so agiert? Eine Frau Trump?
Man käme jetzt mit Frau Meloni, aber das ist dann auch nicht vergleichbar. Überhaupt nicht. Nein, könnte man nicht.
Also ich kann es mir nicht vorstellen, tatsächlich. Aber ich bin vielleicht als Mann auch nicht Fantasie genug begabt oder so, keine Ahnung.
Verantwortung.
Ja.
Ist doch der dritte Wert.
Ja. Verantwortung ist auch wie Nachhaltigkeit und wie Optimismus durchzieht mein Leben. Alles, was wir tun, das sage ich meinen Kindern auch immer wieder, hat Konsequenzen. Positive oder negative. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Wenn ich etwas sage, dann habe ich die Verantwortung dafür. Also ich kann auch mal in einem Streit von den Emotionen überwältigt sein und dann etwas sagen, was ich in diesem Moment zwar schon so fühle, aber grundsätzlich ablehne. Und dann habe ich die Verantwortung, damit umzugehen. Und die Verantwortung, die ich im Leben meiner Kinder so dann habe, ist zu sagen, du, das war richtig doof von mir. Und das kann ich auch ehrlich gesagt nicht akzeptieren und ich möchte mich wirklich entschuldigen. Und deswegen haben wir zum Beispiel, wenn wir zu Hause streiten, also bei 5 Personen in einem Haus geht das schon hin und wieder mal so, immer die Pflicht, abends ist alles aufgeräumt. Und zwar nicht das Zimmer, sondern der Streit. Keiner geht ins Bett mit dem Streit oder mit den bösen Gefühlen, die man dann so hat. Das ist Verantwortung. Wenn ich bei RTL sitze und meine Sendung vorbereite, dann habe ich die Verantwortung, dass wenn ich gleich vor der Kamera stehe und etwas sage, dass das geprüft ist, was ich da sage. Weil ich kann nicht irgendwie irgendwas was raushauen und dann nachher sagen, ach, das war jetzt aber eigentlich nicht so gut, tut mir leid. Weil wenn ich das vielleicht irgendwie korrigieren möchte, dann hören gar nicht mehr die Leute zu, die das gesehen und gehört haben. Das heißt, auch da habe ich Verantwortung. Und wenn ich auf die Welt schaue und sehe, welche Entwicklungen wir nehmen und mein Handeln, zum Beispiel beim Einkaufen oder so, dann habe ich da auch Verantwortung. Klar kann ich mir es einfach machen und kann irgendwie kiloweise in Plastik verpackte Karotten, Möhren, das ist das Gleiche, Äpfel, Birnen und so weiter reinpacken. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ich brauche die Verpackung nicht, sondern nehme einen Beutel mit und sammle das dann nachher ein. Alles, was wir tun, tun wir mit Verantwortung.
Du hättest wahrscheinlich dir sehr ähnliche Werte ausgesucht,
ja,
ohne dass du jetzt den Rest der Liste kennst, aber da ist sehr viel drauf. Nachhaltigkeit ist dir auch wichtig, weil Foodsharing ist für dich auch ein Thema, ne?
Genau,
ganz großes, ganz konkret wie? Wie machst du das?
Ja, ich bin da aktiv und rette Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden und verarbeite sie und gucke, dass sie irgendwie nicht in der Tonne landen und dass wir die Lebensmittel, die wir eigentlich mehr als genug haben, auch nutzen und dementsprechend da auch ja nichts verschwenden, dass nichts weggeworfen wäre, was eigentlich noch gut wird und im Idealfall dann auch tatsächlich so es nutze, dass Menschen, die vielleicht auch nicht das Geld haben, sich genug Lebensmittel leisten zu können, auch davon profitieren können. Mhm. Das geht dann im Privaten, in einem Netzwerk das zu teilen. Es gibt aber auch diese Verteilerschränke, wo man dann Lebensmittel, die man vielleicht bei einem Unternehmen, bei einem Supermarkt, einer Bäckerei abgeholt hat, dann hinbringen kann. Und jeder und jede kann sich daraus bedienen, sodass dann die Lebensmittel auch wirklich für das genutzt werden, wofür sie produziert werden, nämlich um gegessen zu werden und nicht in der Tonne zu landen.
Auch eine Form von Verantwortung und Optimismus, um das auch nochmal aufzugreifen, den wir uns behalten wollen. Und es ist schwierig, ihn sich zu behalten. Maik hat das ja gerade gesagt. Ich kann mir vorstellen, auch in eurer Arbeit ist es ganz besonders schwierig, sich den immer zu behalten. Also die Frage ist ja immer, was überwiegt bei euch? Die natürlich zu sehen, die konkreten Auswirkungen der Hilfe, die hoffentlich positiven Auswirkungen der Hilfe bei den Partnerorganisationen. Aber auf der anderen Seite eben auch das Leid und zu merken, immer ist diese Hilfe wieder nötig und eigentlich brauchen wir immer mehr. Also wie behaltet ihr euch, behältst du dir deinen Optimismus bei deiner Arbeit?
Tatsächlich durch die Partner, also durch die positiven Geschichten, die ich mitbekomme, durch die Erfahrungen, die ich machen durfte in Kommunikation oder auch vor Ort in den Projekten. Ich habe jetzt durch meine Arbeit auch schon sehr viele verschiedene Projekte kennengelernt, also auf allen drei Kontinenten, in denen unsere Partner aktiv sind und ja, sehr schreckliche Situationen mitbekommen, aber auch immer wieder von den Partnern den Mut bekommen, weiterzumachen oder Geschichten gehört für einzelne Personen, was für Veränderungen möglich waren durch die Unterstützung der Partner. Und das gibt dann einfach Mut, wenn man die positiven Geschichten hört. Und mein Job ist ja auch, diese Geschichten zu erzählen. Also dafür bin ich ja unterwegs, zu sagen, ich gucke mir an, was unsere Partnerorganisationen machen, um davon dann berichten zu können. Und das ist ja auch unser Ziel, zu sagen, wir wollen nicht damit aufhören zu sagen, wie schlecht die Welt ist, sondern wir wollen auch positive Geschichten erzählen und wir wollen zeigen, was möglich ist. Und es hilft definitiv, sich diese Geschichten immer wieder anzusehen, anzuhören und sie auch weiterzuerzählen, weil das gibt mir auch Mut und Kraft und auch Energie weiterzumachen, wenn ich einfach immer wieder sagen kann, ja, die Situation ist wirklich herausfordernd, aber das und das haben wir schon geschafft, das haben unsere Partner schon geschafft und die konkreten Veränderungen im Leben der Menschen vor Ort konnten geschaffen werden. Und das hilft absolut, nicht den Mut zu verlieren.
Ganz konkret geht es für dich jetzt, und da wollen wir auch kurz drüber sprechen, um natürlich die Fastenaktion. Das ist für Miserio mal ganz wichtig. Das ist sozusagen die Zeit, in der auch ganz viele Spenden generiert werden. Beginnt dann mit dem Öffnungsgottesdienst am Sonntag nach Aschermittwoch.
Genau. Na?
Und also, du bist ja eben dann für das Erzählen zuständig und du bist auch für die Arbeit mit den ganz Kleinen zuständig.
Genau, also mit den Kindern von 5 bis 12, für die haben wir die sogenannte Kinderfastenaktion, also Materialien, um in der Fastenzeit dem Thema und dem Beispielland, was wir für jede Fastenzeit auswählen, etwas näher zu kommen. Und in diesem Jahr sind wir da in Sri Lanka.
Du sagst Sri Lanka, was sagst du als der große Nachrichtenmeister? Sri oder Sri Lanka? Ich würde mal Sri Lanka sagen.
Auf Ceylon oder so noch.
Nein, keine Sorge, keine Sorge. Henning Krautmacher saß hier nämlich von der Höhner.
Ah, okay. Ja,
und der war mal da und hat gesagt, ihr müsst Sri Lanka sagen. Sri Lanka. Es heißt Sri Lanka. Und es sagen sich ja auch einige Sri Lanka, aber viele sagen auch Sri Lanka. Also, Gott sei Dank. Ja. Also wir bleiben jetzt mal hier bei Sri Lanka. Henning, genau, wenn du das hörst, ab jetzt nur noch Sri Lanka. Also was macht ihr da dieses Jahr?
Ja, wir stellen ein Projekt in den Mittelpunkt. Und da sind wir tatsächlich bei Ceylon, was wir eben schon gesagt haben, nämlich ein Projekt in der Hochlandregion von Sri Lanka, wo dieser Tee angebaut wird, der ja, auch wenn das Land nicht mehr Ceylon heißt, immer noch Ceylon-Tee heißt. Und da geht es um die Menschen, die auf den Teeplantagen leben, die seit circa 200 Jahren da leben, von den britischen Kolonialherren aus Indien nach Sri Lanka geholt wurden, um da auf den Plantagen, früher Kaffeeplantagen, jetzt sind es Teeplantagen, zu arbeiten und das unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen in Behausungen, die für eine Familie, du hast eben gesagt, 5 Personen in einem Haushalt, das ist da meistens an 1 oder 2 Räume, die zur Verfügung haben, teilweise Toiletten und Küche dann nicht in den Räumen, sondern geteilt mit anderen Familien draußen. Und ja, das ist einfach eine Situation, die wirklich menschenunwürdig ist. Und wir haben uns mit der Fastenaktion das Thema Würde gegeben, unter dem Leitwort auf die Würde, fertig, los. Und wollen aktiv werden für Menschenwürde. Darum geht's in dieser Fastenzeit, in der Fastenaktion. Und ja, da haben wir verschiedene Materialien erstellt, da haben wir Geschichten erzählt, wie es Menschen in den Situationen doch schaffen, positiv zu bleiben und ihr Leben zu gestalten und da auch versuchen rauszukommen aus dieser Situation in einer Abhängigkeit vom Plantagenmanagement, denn die leben tatsächlich auf den Plantagen, also auf dem Privatbesitz mehr oder weniger und sind dementsprechend abhängig von dem Plantagenmanagement. Und da haben wir verschiedene Materialien erstellt. Ich in meinem Bereich vor allen Dingen halt für die Kinder. Da gibt es ein Comic-Heft.
Dieses schöne Comic, das können wir gleich dem Mike schon mal für die jüngeren Kinder mitgeben.
Habe ich schon dahin gelegt.
Hast du schon hingelegt? Ich habe eben schon drauf geguckt.
Mit Rucki reiselustig in Sri Lanka.
Ja, also ja. Rucki reiselustig begleitet uns bei Miseria schon seit 20, 30 Jahren. Das ist ein kleiner sprechender gelber Rucksack, der durch die Welt reist und da verschiedene Abenteuer erlebt in einer Comic-Geschichte und davon dann erzählt. Und das ist für uns die Möglichkeit, durch diese Comic-Geschichte wirklich Themen nochmal aufzugreifen, auch für Kinder erfahrbar zu machen, ja, mit ganz viel anderen Materialien,
also ja, die es dazu noch gibt. Ins Kinderzimmer bringen, wahrscheinlich auch in Kitas, in die Gemeinden auch.
Du genau, also gesagt, vorwiegend Schulen. Kitas Schulen ist mehr, jetzt ein bisschen Gemeinden, weniger. Ja. Aber Schulen ist okay. Vor allen Dingen, ob das der Rallye-Unterricht ist, der Sachkundeunterricht oder auch Erdkunde. Es passt irgendwie an vielen Stellen und da wird es definitiv auch umgesetzt, wird es aufgegriffen. Da gibt es ganz viel, wir haben noch so eine kleine Wimmelkarte zum Land erstellt und alles Mögliche, um dann wirklich eine Beziehung herzustellen, die den Kindern ermöglicht, eine Verbindung zu Kindern in ihrem Alter in anderen Teilen der Welt herzustellen und da zu sensibilisiert zu werden, wie die Situation weltweit ist. Und das ist ja unser Ziel bei der Fastenaktion und Kinderfastenaktion. Mhm. Und das halt immer wieder auch mit was Positivem. Also immer wieder zu zeigen, es ist zwar herausfordernd, aber es kann einfach so viel Positives geschehen, wenn man sich, und da gucke ich auch auf die Geschichten, die wir dieses Jahr erzählen, wenn man sich zusammentut. Also da geht es wirklich auch viel um Gemeinschaft. Also zusammen Stärke zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, was in Sri Lanka genauso wie hier wichtig ist, dass wir uns zusammentun, gemeinsam einstehen für das, was wichtig ist. Ob das Würde, ob das Demokratie, ob das Solidarität ist oder auch Nachhaltigkeit. Das hilft bei allem.
Hm. Tolles Projekt. Fällt mir gut.
Und den Response siehst du, ich meine, erstmal sitzt du da ja mit deinen Kolleginnen und Kollegen im Büro und dann denkt ihr euch dieses Comic aus und bereitet das vor und dann gibt's das hier gedruckt in, glaube ich, 1 Million Mal gibt's
ja,
das, ne?
Genau.
Und dann ist das ja irgendwann im Unterricht, also im Erdkundeunterricht, im Religionsunterricht und so. Bekommt ihr dann auch mit, was sozusagen dann entsteht in diesen Schulstunden, was die Kinder damit machen auch?
Teilweise ja, also tatsächlich jetzt nicht in super hohen Mengen, aber es gibt immer wieder Lehrkräfte oder auch Gemeindereferentinnen, Gemeindereferenten, die es im kirchlichen Kontext einsetzen, die sich dann bei uns melden und sagen, wir haben das und das gemacht, wir kriegen Fotos zugeschickt, teilweise freuen uns da immer total drüber, also aber es ist super schön, manchmal malen dann die Kinder auch Bilder und schicken uns die zu oder schreiben uns Briefe, weil sie irgendwelche Fragen noch haben. Mittlerweile kommt das dann häufiger auch per Mail, nicht mehr unbedingt als Brief bei uns an, aber da freuen wir uns immer sehr, wenn wir Rückmeldungen bekommen und da auch ein Gefühl dafür bekommen, was dann nachher draus geworden ist.
Aber wie schön und wie wichtig, ne? Also ganz früh schon bei den ganz Kleinen anzusetzen und sie eben für ja auch die Probleme dieser Welt zu sensibilisieren und dafür zu sensibilisieren, was man besser machen kann.
Hat mich, glaube ich, sogar auch geprägt. Also ich bin selber schon damit aufgewachsen. Ich kann mich daran erinnern, als ich zur Erstkommunion gegangen bin. In dem Jahr gab es halt auch die Kinderfastenaktion bei uns in der Gemeinde und es ging um unser Projekt in Neu-Delhi in Indien, der Butterflies. Und wir haben uns dann als Erstkommuniongruppe überlegt, was können wir denn tun? Und dann gesagt, wir wollen auch Spenden sammeln und haben dann Kekse in Schmetterlingform gebacken, weil war ja Butterflies und das ist irgendwie sehr, sehr viele Jahre her mittlerweile, aber es ist noch so präsent für mich und ich glaube, es hat mich schon auch sehr geprägt. Also einfach da, wenn man früh genug anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann ist es irgendwie was auch bleibt und was irgendwie zumindest bei mir im Kopf war und jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich das auch weitergeben darf.
Schön. Hattest du auch sowas, Kindheit? Bei mir war es der Knacksclub, das war aber nur der Club von der Sparkasse, da wurde man nicht so sensibilisiert, außer für schnöden Mammon und Geld. Kapitalismus. Genau, also das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, schlimm eigentlich.
Nee, aber ich finde das sehr, sehr schön. Ich habe gerade mit meiner Tochter darüber gesprochen, weil momentan ja mit Wahlkampfplakaten bombardiert werden und ich habe ihr was gesagt, was ich irgendwann mal als Kind, glaube ich, gehört habe und was mich beeindruckt hat, dass wir in der Geburtslotterie gewonnen haben. Und das finde ich immer noch ein sehr, sehr gutes Bild. Also, dass wir jetzt hier geboren sind, in einem der reichsten Länder der Welt, dafür haben wir ja nichts gemacht, also gar nichts so, ne? Und es ist uns einfach so geschenkt worden. Das ist wie wenn man irgendwie wir sind noch nicht mal gefragt worden, ob wir mitmachen wollen beim Lotto, sondern wir haben einfach gleich mal den Sechser bekommen. Und dann sind wir wieder beim Thema Verantwortung. Das habe ich meiner Tochter dann auch erklärt, habe gesagt, guck mal, es gibt halt die Menschen, die wie wir so viel Glück hatten und es gibt Menschen, die hatten weniger Glück und die wollen aber auch irgendwie leben, die wollen auch froh und glücklich sein und auch spielen können und auch nicht die ganze Zeit über Hunger und so nachdenken müssen. Und deswegen finde ich das total super, dieses dieses Heftchen, das gefällt mir sehr gut. Das werde ich gleich mal weiterreichen an Sie.
Ja, Geburtslotterie finde ich schönes Bild. Finde ich auch gerne mit. Habe ich so noch nicht gehört, aber
ergibt durchaus. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob es aus meiner Kindheit stammt oder ob ich es vielleicht eben so später gehört habe. Ich weiß auch, ich kriege es auch nicht mehr hin, von wo, aber ich finde es so einleuchtend.
Ja. Absolut.
Weil die Unterschiede so groß sind. Und ich habe, für Terre des Hommes Botschafter, da sind wir ja auch in solchen Bereichen unterwegs, und ich habe da mal eine Reportage gemacht hier für den RTL Spendenmarathon. Leider in Corona-Zeit, deswegen konnte ich nicht vor Ort sein. Aber wir haben ein Mädchen begleitet in Pakistan, die eben zur Schule gehen darf, aber davor und danach immer zu Hause arbeiten muss. Und der Schulweg war mehr als 10 Kilometer zu Fuß. So. Und das habe ich meinen Kindern damals auch gezeigt, und die waren auch alle sehr beeindruckt, weil das mit ihrer Welt ja nichts zu tun hat. Und es ist immer blöd, quasi dann in so Momenten, wenn man irgendwie so ein bisschen im Zwist ist und nicht so ganz gut findet, was die eigenen Kinder gerade machen, ihnen das vorzuhalten, dann ist es doof, finde ich. Das passiert schon mal, weil man ja nicht immer das macht, was man gerne machen möchte. Aber ich finde, das darf man nicht machen, aber man darf ihnen das schon in einem guten Moment mal zeigen und auch noch mal ein bisschen darauf hinweisen. Du übrigens, ne, Geburtslotto, weißt du noch.
Jetzt macht es auch fassbarer, ne? Also gerade mit quasi Schicksalen oder Geschichten von Gleichaltrigen dann auch
um die Ecke zu kommen. Ja, da docken die natürlich noch viel stärker an.
Ja, viel leichter.
Und wenn
ja,
man jetzt den Index der Welthungerhilfe sieht, wir haben den Hunger ja wieder, er ist ja wieder da. Nachdem der Kampf gegen den Hunger mal sehr, sehr gut geführt wurde, ist er ja jetzt wieder zurück. Und er trifft vor allem im großen Maße Kinder und Jugendliche. Und viel, viel stärker als alle anderen Bevölkerungsgruppen. Und das ist so eine Form von fiese Gemeinheit, die ich einfach nicht mag.
Absolut. Und das ja wirklich, obwohl wir ja eigentlich genug Lebensmittel hätten, die halt einfach nur nicht richtig verteilt sind. Und die nicht halt alle Menschen die Möglichkeit haben, sich gute und gesunde Ernährung zu leisten oder überhaupt dran zu kommen. Auf der Welt wäre aber genug, weil wir halt hier auch einfach zu viel haben und zu viel wegschmeißen. Ja. Und das ist halt einfach auch super schade, dass es da theoretisch Möglichkeiten gäbe, die aber eigentlich einfach dann politisch, wirtschaftlich aus weiß ich nicht welchen Gründen auch immer nicht gewollt werden oder einfach nicht zur Priorität gemacht werden. Mhm.
Ich frage meine Gäste auch immer nach ihrem, ich sag mal, Aha-Moment. Also ist jetzt so viel Engagement hier in diesem Raum jetzt vorhanden, in den Personen von euch beiden.
Viel Aha.
Jetzt kommt noch das Aha. Also gab's für dich so den Moment?
Ich glaube, es gab nicht den einen Moment. Ich glaube, das war so eine komplette Prägung. Also ich bin in der Familie schon so aufgewachsen. Meine Eltern waren in der Gemeinde schon im Eine-Welt-Kreis aktiv, haben da faire Sachen schon verkauft, als sie noch nicht in jedem Supermarkt irgendwie zu bekommen waren. Das hat mich geprägt. Dann in der KSJ, also im Jugendverband, wo es immer wieder Thema war, wo man immer wieder auch mit den Themen konfrontiert wurde. Und ich glaube, also es war, glaube ich, einfach eine Sammlung von vielen Momenten, nicht der eine. Also es war dann irgendwie dieses Plätzchenbacken und es waren aber auch irgendwie immer wieder jedes Jahr das Spendenkästchen selber zusammenbasteln. Also ich kann jetzt gar nicht den einen Moment sagen, aber sehr, sehr viel, was dann zusammengekommen ist und irgendwie alles dann so in eine Richtung ging.
Sehr nachhaltig.
Ja, auf
jeden Fall. Genau, nachhaltig auf jeden Fall.
Und bei dir, Mike, also über die Recherchen zum Plastikverbrauch hinaus, der ja doch ganz konkret was bei dir bewirkt hat?
Ja, also in Kombination mit Verantwortung für die eigenen Kinder, die ja dann doch noch länger auf diesem Planeten, also wenn bei uns der Vorhang geht, dann geht die Vorführung ja noch weiter. Mhm. Ich habe mit dieser Brille, die wir uns damals aufgesetzt haben, das weiß ich noch, wir haben die Kinder ja auch mitgenommen und sind dann erstmal ins Bad und in die Küche. Und mit dieser Brille dann mal in den Kühlschrank zu gucken und ins Bad, dann denkt man so, ja okay, aber so viel braucht man eigentlich gar nicht in Plastik. Und warum eigentlich? Und das ist dann wie so eine Spirale. Das geht dann immer weiter. Dann sieht man an der einen Ecke, kann man was machen, dann sieht man an der anderen Ecke was. Dann kommt man wieder auf Projekte wie den World Cleanup Day, wo versucht, sowohl plastikarmer zu leben, als auch der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, wir müssen wirklich an den großen Rädern auch drehen. Also bei uns selbst war das auch so, dass wir versucht haben, immer das zu machen, was wir machen können, ohne uns selbst, also meine Frau arbeitet 100%, ich arbeite 100%, wir haben jetzt nicht so die lockersten Jobs und haben 3 Kinder und wir haben trotzdem gesagt, ja, aber wir haben auch Verantwortung und wir machen das so, dass es uns nicht stresst. Und das ging eigentlich ganz gut. Wir hatten eine Zeit lang dann irgendwie statt den 2 gelben Müllsäcken, die wir vor die Tür gestellt haben im Monat, dann nur noch einen halben. Mhm. Und das ist jetzt auch noch nicht so viel, aber wenn du das jeden Monat machst und dann machst du das über 5 Jahre und dann sehen die Nachbarn irgendwie, jeder zweite Nachbar sagt, das ist eigentlich eine gute Idee und macht dann auch weniger und jeder zweite Nachbar macht das und dann macht das wenigstens vielleicht noch jedes zweite Dorf zwischen
also Köln
und
Düsseldorf. Also du versuchst das dann auch,
wenn man
dann
das skaliert, in wie man so schön sagt.
Ja, ja, nee, dafür zu werben.
Nee, das machen wir nicht.
Nee. Einfach, also man sieht einfach, der Mäuser ist der geht jetzt mit dem Beutel. In ja, Rewe.
Genau. Also ja. Das haben wir immer gesagt, wir wollten positiv irritieren. Positiv irritieren. Das war das, was wir machen wollten. Wir wollten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, na, was kaufen Sie denn da jetzt ein? Darf ich mal gerade sehen? Das ist aber nicht in Ordnung. Sondern wir haben einfach das gemacht. Und wir hatten so schöne Momente da. Also ich habe mal an der, wir haben unseren Hit, so heißt unser großer Supermarkt. Ich wohne halt auf dem Land, ne, nicht hier in Köln, wo das leichter geht. Den haben wir dann dazu gebracht, dass wir unsere Dosen mitbringen konnten für Käse und Wurst und dann über die Theke gereicht haben. Und am Anfang gab das Diskussionen ohne Ende. Nein, das ist der Hygienebereich und nein, das können wir nicht machen und so. Und irgendwann haben wir uns gefunden, dass die Ladentheke die Grenze ist und dass sie den Deckel nicht haben dürfen und so weiter. Und jetzt, irgendwann später haben sie dann so Tabletts immer hingestellt, dann kommt es auf das Tablett, dann berührt es sozusagen nicht und dann wird das ja auch desinfiziert und so weiter. Ist ja auch ein totaler Quatsch. Also ich meine, egal. Und dann stand irgendwann mal eine ältere Frau neben mir und guckte so und meinte so, was machen Sie denn da? Und dann habe ich gemeint, oh, ich kaufe ein. Käse, Wurst und so, was man halt so braucht. Und ja, aber Sie haben ja eine Dose dabei. Und ich meinte, ja, ich wollte die Wurst und den Käse jetzt nicht in die Jackentasche stecken. Und dann hat sie schon gelacht und dann habe ich gemeint, ist ja eigentlich einfach, wir können das ja machen. Und dann guckt sie mich an und sagt, das haben wir früher immer so gemacht.
Ja.
Und das sind so Sachen, das sind so lustige Momente. Sie meinte so, wissen Sie was, ich mache das jetzt auch. Oder wir hatten mit meinem kleinen Sohn, mittlerweile ist er ja schon ein bisschen größer, wir standen da, hatten uns am Fließband alles schön ausgebreitet. Orangen, Bananen, Äpfel, Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln, alles. Hinten Joghurt, Milch in Glas und so weiter. Und haben quasi geguckt, wie wenig Plastik haben wir und waren bei fast nichts. Und dann musste natürlich alles einzeln so ne ab über die Kasse. Und hinter uns stand so ein älterer Mann, der hat gegrummelt.
Ja.
Und habe ich schon gemerkt. So.
Hat dir den Nacken geatmet.
Genau. Ja. Und zwar nicht wohlriechend. Und also mental. Und der hat dann irgendwann gesagt, belästigen Sie doch die Kassiererin nicht, die hat eh schon genug zu tun. Und die hat super reagiert, hat gemeint, nee, wissen Sie was, das ist mir eigentlich lieber als das viele Plastik, was bei mir hier immer über die Kasse geht. Und weil mein kleiner Sohn damals so 6 war, hat denn das natürlich, also die haben ja so ein Gespür dafür, wenn Menschen nicht freundlich sind, so. Und dann hat ihn das beschäftigt, das habe ich auch gemerkt. Und dann sind wir zum Auto gegangen, haben das eingeräumt und dann habe ich gesagt, der war komisch, der Mann, ne? Und dann meinte Matti so, ja, ja, der war komisch, aber vielleicht hat er keine Schildkröte. Und dann habe ich da gestanden und habe gesagt, hä, wie keine Schildkröte? Ja, der hat vielleicht keine Meeresschildkröte und deswegen weiß er nicht, dass die das alles fressen müssen und dann sterben. Mhm. Und dann habe ich da gestanden und habe wirklich Tränen in den Augen gehabt und habe gedacht so, boah, ey, die sind so klug. Die sind so klug und das sind so diese ganzen Momente. Man muss gar nicht irgendwie den Leuten das den Finger zeigen und sagen, so müsst ihr das machen, sondern manchmal reicht es einfach, etwas anders zu machen, sodass die Leute sich Fragen stellen.
Das heißt, konkreter Tipp für alle, die jetzt zuhören, wir stellen uns Fragen, wir gehen mit einem eigenen Schüsselchen an die Fleischtheke, fragen mal, ob das hier vielleicht auch funktioniert und nicht nur im Hit bei dir um die Ecke.
Ja.
Ja, weil da hat ja der Markt auch was von. Das merken die ja.
Klar,
die im Bestfall auch.
Die haben auch weniger Müll, den sie entsorgen müssen und so.
Ja.
Das Problem an diesem ganzen Plastik, der nicht so wichtig ist, den man nicht unbedingt bräuchte, ist ja, dass es halt einfach so billig ist. Und daran hängt es so ein bisschen.
Du berichtest tagtäglich, du hast es vorhin ja auch gesagt, wie allein so eine Woche RTL Nachtjournal jetzt für dich gewesen ist, vor kurzem gerade. Für uns, die wir es gucken, sowieso, aber für dich als jemand, der das sozusagen dann auch uns überbringen soll, die schlechten Nachrichten über die Krisen der Welt. Was macht dir Hoffnung trotz alledem?
Mir geht's da ähnlich wie Miriam. Ich finde die positiven Geschichten, und die sind meistens die Geschichten, wo sich Menschen zusammentun und zusammen etwas leisten, die geben mir Hoffnung, dass wir es ja können. Bei so Themen wie jetzt dem Ukraine-Krieg finde ich das ein bisschen schwierig mit der Hoffnung gerade. Aber auch da muss ich sagen, also habe ich mich heute Morgen ertappt bei dem Gedanken, beziehungsweise Frank hat mich da drauf gebracht, Frank Schätzing, wenn Trump sich so zurückzieht und die Amerikaner sich so zurückziehen, ist das natürlich schlecht, aber auch wieder gut, weil das lässt Platz für uns. Und vielleicht ist es tatsächlich der Moment, wo Europa merkt, hey, wir müssen mehr zusammenarbeiten. Ich finde den Traum der Europäischen Union oder von einem vereinigten Europa immer noch fantastisch. Ich bin ein absolut überzeugter Europäer. Ich habe in Frankreich studiert, in der Zeit, in der das Hartgeld Euro eingeführt wurde. Ich habe noch die Zeit erlebt, wo ich immer drüben Geld, also D-Mark holen musste, sie dann in Frankreich in Franc umwechseln musste, um sie dann von der Nationalbank wieder auf mein französisches Konto einzuzahlen. Das ist so mühsam. Oder ich habe meinen Kindern auch erklärt, dass wir früher nicht hier einfach rüberfahren hätten können und so weiter. Aber wir haben ja noch viel mehr als nur gemeinsames Geld und offene Grenzen. Und vielleicht ist das die Hoffnung, die ich gerade habe, der Erweckungsmoment, dass die Europäer sagen, okay, wir können uns super streiten, aber wir können vielleicht auch noch besser zusammenarbeiten. So, und ich glaube, das wird auch nicht funktionieren mit den jetzigen Prinzipien der Einstimmigkeit. Das scheitert. Also Viktor Orban wird niemals helfen. Da muss man vielleicht eher so einen Club der Willigen haben oder Koalition der Willigen oder vielleicht auch eher Koalition der Mutigen, die sagen so, ja, ihr müsst ja nicht alle mitkommen, aber wir machen jetzt schon mal was. Und dann könnt ihr mal gucken, vielleicht passt euch das ja und dann lauft ihr mit. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass Europa jetzt tatsächlich Stärke gewinnt durch diese, ist ein bisschen paradox.
Ja, naja, vielleicht der Tritt, den es gebraucht hat.
Ne? Ja.
Der Hebel zum Schluss noch.
Über den haben wir schon
der
gesprochen.
Der sprichwörtliche Hebel, in gewisser Weise haben wir ihn schon gehabt. Deswegen frage ich erstmal Mirjam, ist da etwas, du sagst, dass wenn wir den sprichwörtlichen Hebel umlegen, dann ist etwas, was ich mir wünsche, was anders sein soll. Was wäre das?
Ja, ich glaube, das ist mehr oder weniger die Zusammenfassung dessen, was wir heute mehrfach schon gesagt haben, dass für mich wäre der Hebel, wenn einfach jeder Mensch direkt, wenn er etwas tut, merkt, was es für Auswirkungen hat. Also wir sind in einer globalisierten, schnelllebigen Welt, wo man manchmal vergisst, was irgendwie dahinter steht, wenn man zum Beispiel irgendwas einkauft. Wer hat dafür unter welchen Bedingungen gearbeitet oder wie ist das hierher gekommen? Oder auch was, da ging es auch eben drum im Miteinander, was löst das vielleicht in anderen Menschen aus, wenn man gerade irgendwas tut? Und wenn wir uns das irgendwie alle nochmal verdeutlichen würden oder das in uns selber oder also in jedem Menschen irgendwie so wäre, dass er weiß, was steckt dahinter und was hat das für Auswirkungen, vielleicht würden wir dann manche Sachen anders machen. Vielleicht würden wir dann auch das ein oder andere Produkt nicht kaufen und uns nochmal fragen, brauchen wir das wirklich? Und hinterfragen, kaufe ich jetzt eher das Billige, was unter schlechten Bedingungen produziert wurde? Gebe ich vielleicht ein bisschen mehr Geld aus, wenn ich eh weniger davon brauche? Und gucke, dass es irgendwie fair und nachhaltig ist. Und genauso halt im Miteinander zu überlegen, wenn ich jetzt was tue, was löst das bei anderen Menschen aus? Wie geht es anderen Menschen damit?
Geiz ist nämlich gar nicht geil.
Nee, so gar nicht.
So überhaupt nicht. Ja. Ich danke euch. Du noch was zum Hebel hinzuzufügen? Nach all diesen vielen wahren Dingen, die du hier heute gesagt hast?
Ich hab mich ja tatsächlich ganz konkret, weil es gibt so viele Hebel, die man umlegen möchte. Ich hatte ja dann gesagt, okay, ich muss jetzt mich auf einen konzentrieren und habe mich dann ja für das zweite globale Entwicklungsziel der Vereinten Nationen konzentriert auf eben den Hunger in der Welt, weil ich das so furchtbar finde. Ich hatte jetzt 3 Jahre lang ein Projekt begleitet von der Stern-Stiftung, also vom Magazin Stern und der Welthungerhilfe gemeinsam in Kenia, Kinakoni, ein Dorf gegen den Hunger. Und das hat mich wahnsinnig gepackt, weil ich auch damit nicht so vorher mich beschäftigt habe und zu sehen, wie krass dieser Hunger wieder zurückgekommen ist und wen er alles trifft. Und wenn ich einen Hebel heute jetzt hier umlegen könnte, würde ich sagen, okay, wir kriegen dieses zweite Entwicklungsziel in diesem Moment hin. Kein Mensch auf diesem Planeten muss mehr hungern.
Und das wäre so schön. Vielen Dank euch beiden für euer ja auch unermüdliches Engagement. Ich glaube, ihr dürft sagen, ihr macht die Welt ein Stückchen besser. Jeder von euch auf seine Art. Danke.
Wir versuchen es auf jeden Fall.
Dass ihr da wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Das war Mitmenschen. Der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserio.de.